21. Da kommen ja die Jünger und fragen Jesus, wann passiert das denn alles? Wann ist das denn endlich soweit? Wann kommt denn das Reich Gottes? Und Jesus zählt auf, was wir heute sehen. Es werden Menschen übereinander herfallen, es wird Krieg sein, es wird Terror sein, die Menschen werden brutal miteinander umgehen, es werden Naturkatastrophen sein, es wird Hungerskatastrophen geben und Jesus zählt das alles auf. Aber dann kommt der entscheidende Satz, aber bevor das Ende kommt, wird das Evangelium gepredigt werden bis ans Ende der Welt. Also diese Vision, die Jesus schon hatte, die ist nicht aufgegeben. Die ist real. Aber Jesus zählt auf seinen Jüngern, dass da noch einiges vorher passieren muss. Wenn ich über diese Vision, wenn ich sie schon zitiere aus Lukas 13, dann können vielleicht zwei Fragen auf euch, kommen. Die erste habe ich gerade erwähnt. Ja, was ist denn damit? Ist da was aus dem Ruder gelaufen? Die zweite Frage oder die zweite Vermutung: Oh, heute geht es um Mission. Heute werden wieder Appelle gepredigt. Heute heißt es wieder: Du musst. Oder ihr müsst als Gemeindeleitung. Mein Wunsch für euch und für mich heute ist, dass es eine Ermutigung ist. Dass wir erkennen, wie Gott den großen Blick hat und wie er uns damit hineinnimmt. Und deswegen möchte ich mit euch drei Bibelstellen anschauen, die ihr wahrscheinlich alle aus dem Kopf zitieren könnt. Das erste ist natürlich der Auftrag, Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Das ist ja nicht eine Formulierung von Jesus an seine Jünger, nachdem er gestorben und auferstanden ist, so, naja, überlegt mal, ob ihr euch ein bisschen beteiligen könntet, überlegt doch mal, ob ihr auch was tun könntet. Nein, es ist, deswegen nennen wir das ja auch so, ein Missionsbefehl, ein Auftrag. Geht hin. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Jünger so glücklich waren, als Jesus das formuliert hat. Ob sie sich nicht völlig überfordert gefühlt haben. Ob sie sich nicht gesagt haben, wir sind doch die völlig Falschen. Du kannst doch nicht eine Vision haben und wir sollen es jetzt umsetzen. Du siehst also Norden, Süden, Osten, Westen Menschen und wir sollen jetzt hingehen, wir, die wir weggelaufen sind, die wir eingeschlafen sind, die wir dich verleugnet haben und uns eingeschlossen haben aus Angst und wir sollen jetzt die Welt retten. Das kann nicht sein. Mission Impossible. Glaube ich, dass wir immer so gedacht haben. Wie soll das denn gehen? Wir kommen gleich auf die Frage zurück. Die Frage ist ja, ist der Missionsauftrag überhaupt zu erfüllen? Geht hin bis ans Ende der Welt. Warum haben wir ihn noch nicht erfüllt? Auf einer unserer Konferenzen mit vielen Sportmissionaren aus aller Welt haben wir diese Frage auch diskutiert. Warum haben wir das noch nicht geschafft? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie sich die Kommunikation geändert hat. Jetzt seid ihr wieder gefragt. Als Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat, wann war das? Wow, da waren Streber, glaub. War richtig. 1492. Da hat es 2 Jahre gebraucht, bis der spanische König erfahren hat, Mensch, der hat da irgendwas gefunden. 2 Jahre. Als die Französische Revolution ausbrach, wann war die? Also, das ist gar kein Streber, das ist echtes Wissen. Ja? 1789, da hat es 2 Wochen gebraucht, bis ganz Europa wusste, in Paris brennt die Hütte. Als Kennedy erschossen wurde, ich höre, ja, 63 ist richtig, als Kennedy erschossen wurde, hat es 2 Stunden gebraucht, bis alle Welt wusste, der amerikanische Präsident ist. Und heute, wenn ich jetzt mein Handy anmachen würde, ich habe es ausgemacht, Breaking News den ganzen Tag, wenn ich will. Wir sind live dabei, wenn die Bomben fallen. Also an der Kommunikation kann es nicht liegen, dass der Auftrag noch nicht erfüllt ist. Wir haben heute unendlich andere Möglichkeiten als noch vor 20, 50, 100 oder geschweige denn 500 Jahren. Auf dieser Konferenz, als wir das diskutiert haben, warum haben wir es denn noch nicht geschafft, kam so Antworten wie: Wir haben den Auftrag noch nicht richtig geteilt, wir haben nicht genug Einheit, jeder macht sein eigenes Ding, wir haben zu wenig Motivation, es fehlt die richtige Strategie, letztendlich um eine hundertprozentige Abhängigkeit von seinem Vater. Und deswegen konnte Jesus so souverän sein. Wenn man die Evangelium lesen unter diesem Aspekt, wie souverän Jesus war. Er hat sich nicht von den Persönlichkeiten der damaligen Zeit leiden lassen. Selbst dem angesehenen Führer der Juden ist er hart angegangen. Dem König lässt er eine Frage unbeantwortet. Er setzt sich mit Halsabschneidern und Prostituierten an einen Tisch. Er geht auch zum Empfang eines hochgestellten Pharisäers. Jesus sagt nicht, oh, wer hat den Einfluss in dieser Welt, da muss ich schön freundlich sein. Den sagt er ganz klar, was er ist. Er lässt sich auch nicht von äußeren Zwängen leiten. Denken wir an Lazarus. Er bekommt die Nachricht, er ist schwer krank, er liegt im Sterben und muss kommen. Und Jesus lässt sich Zeit. Er lässt sich so viel Zeit, dass die Schwester sagen muss, die Martha, ach Jesus, wenn du doch früher gekommen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Jetzt ist er schon so lange tot, dass er stinkt. Dann sitzt er im Boot und die Jünger kämpfen ums Überleben und Jesus schläft. Er ist souverän in den Situationen. Er lässt sich nicht von anderen Dingen leiden. Er lässt sich nicht Immer wieder zeigt er, dass er wirklich lebt. Jetzt frage ich euch, liebe Gemeinde, wie viele Beweise braucht ihr, dass jemand lebt? Wie viele?
Nicht so schwer, oder?
Einer reicht. So etliche Jahre her, da war ich ziemlich ernst erkrankt, viele Wochen Krankenhaus, mehrere OPs. Und als ich wieder nach Hause kam und das erste Mal so vor die Tür ging, ein paar Schritte, war direkt vor unserer Haustür, da kam jemand mit dem Auto, den ich kannte und der mich kannte. Er blieb stehen, machte die Scheibe runter und sagte: Hannes, du bist ja doch nicht tot. Hat mich ein bisschen erschrocken, aber recht hatte er. Die Tatsache, dass ich da spazieren ging, war Beweis genug, ich war doch nicht gestorben. Jetzt frage ich euch, warum hat sich Jesus immer wieder als lebendig erwiesen? Dass er wirklich lebt, ein Beweis für Gott gereicht. Ich glaube, dass eine der Antworten ist, weil die Jünger damals, die Leute, denen er sich gezeigt hat, nichts dringender brauchte als die Überzeugung, der lebt wirklich. Das ist nicht die Einbildung von ein paar Frauen gewesen, die am Grab waren. Das ist nicht die Einstellung der Jünger, die sagen, ach, er lebt in unserem Herzen weiter. Wie wird es heute manchmal sagen? Er wird ewig in unseren Gedanken bleiben, was ja meistens auch nicht stimmt. Nein, er lebt wirklich. Viele haben ihn gesehen. Natürlich zuerst die Frauen haben gefragt, die Emmaus-Jünger. Dann erschien er seinen anderen Jüngern. Und der Paulus schreibt später im Korintherbrief ein ganzes Kapitel darüber und sagt: Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann fahrt nach Jerusalem, da leben noch genug Leute, die ihn gesehen haben. Die Leute müssen wissen: Ja, aber das stimmt, er lebt wirklich. Und ich glaube, ihr Lieben, dass wir nichts dringender brauchen als diese felsenfeste Überzeugung: Jesus lebt wirklich. Und zwar nicht so, wie viele das glauben: Naja, der ist damals ja vielleicht auferstanden. Aber irgendwann ist er natürlich trotzdem gestorben und dann warten wir immer drauf. Nein, er ist auferstanden und er lebt heute. Und er lebt hier und er lebt in mir und in euch. Das ist Tatsache und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und Paulus sagt, wenn das nicht stimmen würde, wären die größten Idioten. Also das ist die zweite Vorbemerkung, warum Jesus sich immer wieder als lebendig erwies. Und jetzt sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein. Nächste Frage an euch. Könnt ihr euch erinnern, zumindest die, die dann schon geboren waren, was am 11. Februar 1982 war? Wo ist denn nun Schnee drin? Was noch zu klein? Jemand anders eine Idee? Ganz wichtiger Tag. An dem Tag haben wir geheiratet. Würde einer bestreiten, dass das ein wichtiger Tag war? Also zumindest für uns. Und wir haben vor Zeugen gesagt, ja, ich will. Erst am Standesamt, dann vor den Trauzeugen, dann vor der Gemeinde. Und von dem Tag an war ich verheiratet. Ehemann. Wenn es mir jetzt mal einen Morgen beim Wachwerden und Aufstehen nicht so gut geht, kommt ja schon mal vor, aus verschiedenen Gründen, dann kann ich nicht sagen, oh, heute geht es mir nicht gut. Heute bin ich mal lieber kein Ehemann. Das wird nur schief gehen. Ich bin Ehemann. Ich könnte sogar den Ring hier ausziehen, das ist ja so ein äußeres Zeichen, ich bin verheiratet. Ich könnte ihn abziehen, das würde ich nichts daran ändern, dass ich verheiratet bin. Die Frage ist also nicht, ob ich Ehemann bin, so mutig war, sondern Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Warum? Weil ihr meine Kraft empfangen habt. Da spricht Jesus von dem Heiligen Geist, der Pfingsten auf sie gekommen ist. Und wir wissen, dass wie Petrus und die anderen auf einmal ganz anders in der Lage waren, über Jesus zu sprechen, weil sie den Heiligen Geist hatten. Jetzt ist das mit dem Heiligen Geist so eine Sache. Wir haben in der ersten Stunde Lieder gesungen, wie gieß deinen Geist aus, gieß Strömen des lebendigen Wassers, gieß neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. Und viele Menschen glauben, der Heilige Geist ist eine Flüssigkeit. Weil Petrus hier auch sagt, werde voll des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist aber eine Person. Die hat man oder hat man nicht. Wir können nicht so halb voll sein mit dem Heiligen Geist. Oder drei Viertel. Jetzt vergleicht der Paulus das auch immer noch mit Flüssigkeiten wie Wein. Ja, berauscht euch nicht mit Wein, sondern mit dem Heiligen Geist. Zum Beispiel. Gleich bei Pfingsten fangen die Menschen an zu spotten und sagen, hey, die haben alle Alkohol getrunken. Und Petrus muss sagen, stopp, wir haben nicht getrunken, es ist 9 Uhr morgens. Da trinken wir nicht. Ja, das sagt er jetzt so nicht. Aber 9 Uhr morgens, wir haben keinen Alkohol getrunken. Eine ganz praktische Frage, wenn jemand betrunken ist, gibt es so drei Kennzeichen, woran man das sehr schnell merkt, dass jemand zu viel getrunken hat. Traut ihr euch welche zu sagen, woran man das so merkt? Er spricht nicht mehr so. Ja. Man kann auf einmal Sprachen, die er gar nicht losgelegt hat. Ja. Also man kann ihn gar nicht verstehen. Sprache. Noch was. Der Gang. Wie jemand geht. Meine Hände gerade aus, aber er taugt. Und es gibt noch ein drittes gravierendes Kennzeichen, wie er riecht. Also wenn jemand mit Alkohol im Aufzug war, das riechst du mit 20 Minuten später noch. Die Ausbindung. Woran erkennt man, dass wir den Heiligen Geist haben? Wenn wir die Apostelgeschichte schauen, wie wir gehen, wie wir reden und wie wir riechen. Wahrscheinlich glaubt ihr mir jetzt nicht, wie ihr wandelt, wie ihr geht. Wandelt im Geist, schaut wie du lebst. Wandelt in der Liebe, wandelt in der Weisheit. Wandelt als Kinder des Lichts. Es geht immer darum, wie wir uns verhalten. Wie wir in dieser Welt leben, wie wir gehen, wie wir wandeln. Daran erkennt man uns, dass wir den Heiligen Geist haben. Oder wie ihr redet. Da sprach Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat nicht nur gelabert. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und redeten. Das heißt, der Heilige Geist bewirkt, dass wir über den Glauben reden. Das gehört dazu. Manche denken, naja, ich muss mich einfach nur normal als Christ verhalten, irgendwann werden die alle schon zum Glauben kommen. Die sehen das ja nicht erstmal. Paulus sagt an einer Stelle, der Glaube kommt aus der Predigt im Römerbrief. Jetzt ist damit nicht die Predigt die halbe Stunde gemeint, die einer auf der Kanzel steht, sondern da steht das Wort Kommunikation, Information. Also es gehört dazu, dass man jemand das Evangelium erklärt, dass man darüber redet, dass man sagt, was Jesus in meinem Leben getan hat. Nicht nur, dass sie an uns vielleicht ein Vorbild haben. Also wie wir reden viel der ganzen Dinge und so weiter. Und wie wir riechen. 2. Korinther Brief, Kapitel 2, Gott aber sehr Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinen Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis in einem wohlriechenden Duft überall hin ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen bringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Wie wir reden, wie wir gehen, wie wir riechen. Ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr den Heiligen Geist habt. Wenn wir aber die Realität anschauen und ich muss nur mich selber anschauen oder da, wo ich hinkomme, dann höre ich immer wieder Entschuldigung, warum ich das nicht kann. Wenn wir in die Bibel schauen, ist das nichts Neues. Abraham war zu alt, Isaak Tagträumer, Jakob ein Lügner, Lea war hässlich, Josef wurde missbraucht, Mose stotterte, Gideon war ängstlich, Samson hatte lange Haare, war ein Frauenheld, Rahab eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus waren zu jung. Und wahrscheinlich wollte er noch viel, viel mehr tun. Und dann sitzt er im Gefängnis von Patmos. Man hat versucht, ihn umzubringen. Geschichtsschreiber sagen, man hat versucht, ihn in ein fassiges Öl zu ertränken. Das ist misslungen. Dann hat man ihn nach Patmos da ins Gefängnis gebracht. Das war kein mediterraner Urlaub. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Johannes da im Knast gesessen hat und gesagt, warum? Ich wollte doch. Ich soll doch gehen. Und ich habe doch die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt sitze ich hier und kann gar nichts mehr tun. Und dann steht Jesus vor ihm und sagt, schon, steh mal auf, Johannes. Steh mal auf. Übrigens muss Jesus ihn von hinten ansprechen. Das ist ein schönes Bild dafür, dass Johannes sich von den Umständen wegdrehen musste. Zu Jesus hin. Und dann zeigt ihm Jesus den Himmel. Und all das, was wir in der Offenbarung lesen, siehe, ich mache alles neu, Jahrtausend für dies. Ende der Offenbarung. Und dazwischen die vielen Bilder. Und in Kapitel 7 und auch in Kapitel 9 zeigt Jesus dem Johannes, wie es im Himmel ausgeht. Und dann sagt er Johannes, und ich sah. Was sah er denn? Eine riesen Menschenmenge, die kein Mensch zählen konnte. Was waren das für Menschen? Aus dem Osten, Norden, Süden, Westen. Von allen Nationen und Sprachen und Kulturen. Darf Johannes sehen, dass es die Erfüllung. Die Vision Jesu ist nicht irgendwie eine Hirngespinst gewesen. Das ist Realität. Dass ihr meine Zeugen sein werdet in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt, ist Realität. Johannes durfte sie sehen. Aus allen Nationen und Sprachen. Es war so viel, dass kein Mensch zählen konnte. Ihr Lieben, was ist das für eine Ermutigung? Macht uns das Druck. Ihr müsst. Und wir dürfen in Staunen kommen, was Jesus tut. Dass er uns dabei benutzt, trotz all unserer Schwächen. Was für eine Realität, die Erfüllung der Verheißung und des Auftrags. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, weil ich glaube, dass wir heute, in der Generation, in der wir alle leben dürfen, egal ob jetzt jung oder schon früher geboren, wir dürfen wie keine andere Generation vor uns erleben, was Gott in dieser Welt tut. Die Kommunikation schon angesprochen. Die Frage ist jetzt nur, mit was beschäftigen wir uns? Lassen wir uns täglich von den Nachrichten, die das Böse dieser Welt zeigen, runterziehen oder lesen wir auch das, was Gott tut? Möglichkeiten haben wir genommen. Ich will es jetzt nicht alle aufzählen, wo man das sehen oder lesen kann. Aber ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, die sind auch zum Teil schon älter, aber sie sollen einfach nur mal ein bisschen optisch auch ein bisschen an die Seite gehen. Einfach nur, was ich in den Jahren meines Dienstes in der Sportmission so an Menschen aus dem Norden, Süden, Osten, Westen, Resten sehen durfte. Das seht ihr allein schon an den Farben, dass die aus unterschiedlichen Kulturen kamen. Das ist eine spannende Geschichte, müsst ihr euch gar nicht erzählen, aber dann sind wir noch zum Nachmittagskaffee hier. Aber das ist Solomon aus Madagaskar. Die Geschichte, die er zu diesem Job bekommen ist eine ganz besondere. Auf jeden Fall, er war auf einer 300-jährigen Schule in Südafrika, die wir als Sportmission da jedes Jahr machen. Und dann hat er die Vision, er hat das Modell der Kids Games kennengelernt, eine besondere missionarische Aktion für Kinder mit Sport. Und er ist zurückgegangen nach Madagaskar und hat als erstes Kids Games gemacht. Und er hat in den 14 Tagen Kids Games 250.000 Kinder gehabt. Das war die Abschlussveranstaltung. Habe nur ein Bild, aber ich habe ganz viele von der Abschlussveranstaltung. Der Präsident des Landes hat ihn einen Tag vorher angerufen, oder ein paar Tage vorher, gesagt, ich habe gehört, was Sie da alles machen, das ist ja großartig, aber zu der Abschlussveranstaltung will ich dabei sein. Aber ich kann auch nicht um 2 Uhr, deswegen verschieben Sie die um 2 Stunden, machen Sie bitte um 4 Uhr. Und hat Solomon gesagt, ich mache die Abschlussveranstaltung ja für die Kinder und nicht für Sie, die bleibt um 2 Uhr. Dann hat der Präsident seine Agenda verändert und ist gekommen. Und hat ihm dann ein Zertifikat gegeben, ich habe das selber sehen dürfen, da stand drauf, aus dem Dokument, dass er jeden Tag in jede Schule des Landes gehen dürfte und sagt, heute kein Unterricht, heute machen wir geht's. Aber das ist eine eigene Geschichte, da könnte ich noch viel mehr erzählen. Machen wir lieber weiter, die kam auch woanders her. Burundi, Indien. Und dann habe ich mal, ihr seht das oben, einfach nur aufgelistet, was ich in einer Woche an E-Mails bekommen habe mit Bildern, die sind nicht so gute Bilder, aber ich kann das erahnen. Mir geht es nur darum, was in einer Woche an Meldungen kam, was Gott tut. müssen wir nicht mehr irgendetwas tun, um